Ja, hallo zusammen, ich bin's, Carsten Linke. Macht es wie ich und hört euch jetzt die neue Folge Vorwärts nach Weit an.
Der Vorwärts nach Weit Podcast. Bei meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zu Vorwärts nach Weit, dem 96 Podcast bei meinsportpodcast.de. Mein Name ist Tobi und wir stehen vor dem Heimspiel gegen Arminia Bielefeld. Zwei Spiele in Folge hat 96 jetzt nicht gewonnen. Das 0:3 gegen Hertha haben wir sicherlich noch im Kopf. Noch viel mehr das 2:2 mit so ganz kurzer Spielzeit, wie wir ja lernen durften. In Dresden auch noch. Wird also Zeit, nach vorne zu schauen, glaube ich, und nicht mehr zurück. Das heißt, das wollen wir natürlich tun heute Abend. Und da freue ich mich sehr, dass er wieder dabei ist, der liebe André. Schönen guten Abend, André.
Und gut aussehen und demütig, aber das hast du ja vergessen, das macht aber nichts, deswegen ergänze ich es gerne und freue mich auch sehr, hier zu sein. Ich möchte jetzt schon anteasern, ich bin weiterhin überzeugt, in Tits we trust, Tits wird uns nach oben bringen, egal was hier die alten Leute und die jungen Hüpfer sagen. Leute, bleibt ruhig, keep calm und wir putzen am Sonntag Bielefeld.
So ähnlich hast du allerdings auch vor Dresden begonnen. Das macht mir ein bisschen Sorge. Und André, glaub mir, das Lieb ist mir schon schwer gefallen. Also bitte erwarte nicht zu viel von mir. Das war schon eine Handreichung. Ich will das nur auch an der Stelle einmal betonen. Wo ich es nicht als Handreichung verstanden wissen möchte, sondern wo ich es immer absolut ernst meine, ist natürlich beim lieben Ferdi. Servus, Ferdi.
Ja, servus aus der Stadt der Massen, der Brezen, der Besoffenen, kurz der Stadt der Wiesen. Ich glaube, im hohen Norden sagt man Oktoberfest dazu. Ich muss sagen, ich würde André sehr, sehr gern mal auf der Wiesen erleben. Ich glaube, das wäre ein großer Spaß. Aber weil wir das nicht haben können, freue ich mich auch sehr, die Sendung heute mit ihm und mit euch auch verbringen zu dürfen. Ich glaube, ich bin heute so ein bisschen die Person, die den Finger in die Wunde legt. Ich habe ein paar Statistiken rausgesucht, die vielleicht so ein bisschen erklären können, meiner Meinung nach, warum wir uns schwer tun. Aber damit man das nicht in den falschen Hals bekommt. Wir haben immer noch 13 Punkte aus 6 Spielen nach einem riesigen Umbruch. Insofern möchte ich mich in meiner Anfangseuphorie André anschließen. Das wird alles gut. Aber wir können trotzdem drüber reden, was vielleicht zuletzt nicht ganz so gut war.
Oh, unbedingt. Und darauf freue ich mich sehr. Und wer uns dann erklären wird, warum Arminia Bielefeld gegen uns am Sonntag verlieren wird, ist natürlich auch wieder dabei. Das ist Luca. Schönen guten Abend, Luca.
Ich kriege keinen Liebe, aber das ist okay, das trage ich mit Fassung. Guten Abend, Tobi, und an alle Zuhörenden herzlich willkommen zu dem Podcast, bei dem die Netto-Spielzeit noch ernst genommen wird.
Die Netto-Spielzeit wird hier ernst genommen. Wir haben keine Unterbrechungen, wir haben keine Bälle, die nicht rausgerückt werden. Bei uns geht einfach immer nur hoch und runter, vorwärts nach weit. Das ist einfach so. Das heißt, völlig richtig, Luca. Und das Lieb muss man sich hier erarbeiten, Luca. Und dadurch, dass du schon im Urlaub gewesen bist.
Hallo, lieber Luca, ich freue mich, dass du da bist.
Dich hier hast vertreten lassen müssen, ja. Es ist Lieb noch ein bisschen entfernt, aber ich glaube, irgendwann wirst du es bekommen. Lieb sind wir natürlich alle auch in Bezug auf Hannover 96. Voller Liebe, müsste ich eigentlich sagen. Und die wird natürlich nicht geschmälert durch zwei Spiele, die nicht ganz so gut gelaufen sind. Ferdi wird darauf natürlich Bezug nehmen, was wir verbessern können. Ich hoffe, dass unser Trainer das auch getan hat. Und wir erwarten am Sonntag Freunde. Freunde aus Ostwestfalen, wobei ich immer wieder betonen muss, und ich werde auch nicht müde, das zu betonen, dass die Menschen mit der Gnade der frühen Geburt sich sicherlich noch gut daran erinnern können, an viele Dinge. Zumal Bielefeld hatte zunächst einmal einen Torhüter, der auch in Farben gespielt hat, die wir nicht mögen.
Matze, Hein, Braunschweig.
Ja. Genau, das, gut, dass du es nicht, dass du es runtergeschluckt hast. Aber genau.
Ich kenne noch was über Labbadia, soll ich auch noch mal?
Das auf gar keinen Fall, bitte. Das war auch, glaube ich, eher aus der Hamburger Zeit, aber ist egal. Also, ihr seht schon, es war nicht immer freundschaftlich und vor allem kenne ich noch, und deswegen, ich war irgendwann völlig verwundert, dass wir die mögen, dass wir immer von Ostwestfalen und Idioten gesprochen haben und scheiß Arminia Bielefeld ergänzt haben. Aber vielleicht ist das etwas, was sich überholt hat, wie so viele andere Dinge. Und deswegen freuen wir uns also, dass Freunde zu Gast sind und natürlich auch zwei verlorene Söhne. Bevor wir hier in dieser Gruppe mal auf das Spiel schauen, würde mich tatsächlich interessieren, wie eigentlich Christian Tietz die Arminia sieht und was er von ihr am Sonntag erwartet. Und deswegen, wir haben mal kurz reingehört in die Pressekonferenz. Lassen euch natürlich teilhaben. Was sagt unser Trainer eigentlich über die Spielweise von Arminia Bielefeld?
Das ist eine Mannschaft, die eine klare Spielstruktur hat. Das ist die Mannschaft in der Liga, die mit die höchste Aktivität im Spiel mit hat. Das heißt, sie wollen Spieltempo hochhalten, sie wollen die Spieldauer hochhalten, sie wollen wenig Unterbrechungen, sie gehen auch in dieses Risikospiel rein, in Bälle zu verlieren, um sie direkt wieder zurückerobern zu wollen, um auch einen gewissen Stress entstehen zu lassen. Und es ist ein Team mit einer klaren Struktur, nicht nur ein Team, das eine hohe Intensität ins Spiel mit reinbringt, auch eine Mannschaft, die viele Zweikämpfe besitzt und die wirklich in vielen Facetten des Spiels gefährlich ist, vor allen Dingen dann auch, wenn sie in ihr Umschaltspiel kommen oder wenn sie ihre Balleroberung haben, wenn du unorganisiert bist und dann mit 5-6 Spielern im hohen Tempo nachkommen.
Das klingt so ein bisschen nach einer Blaupause von unserem Spiel. Sie wollen, wenn sie den Ball verlieren, ihn schnell wieder zurückerobern und kommen dann mit 4-5 Mann auf die gegnerische Kette zu. Luca, hast du das auch so analysiert? Erzählt da unser Trainer auch die Wahrheit oder macht er den Gegner nur größer, damit dann der Fall nicht so tief ist?
Also ich muss sagen, Pressekonferenzen mit Christian Tietz sind ein Segen, weil ich bereite mich immer meistens Montag oder Dienstag auf den kommenden Gegner vor. Das heißt, wenn die Pressekonferenz stattfindet, kann ich mich quasi eigentlich nur nochmal bestätigen lassen oder muss mich selber hinterfragen. Und immer wenn Christian Tietz dann ungefähr dieselben Rückschlüsse zieht, die ich auch gezogen habe, fühle ich mich bestätigt. Und so war es dann auch diesmal. Und Christian Tietz hat meiner Meinung nach, ich meine, der verdient damit sein Geld, der muss das auch besser können als ich, aber in der Kürze, in der man auf so einer Pressekonferenz halt antwortet, eigentlich ziemlich genau auf den Punkt gebracht, was Bielefeld so ausmacht, muss ich sagen.
Das heißt, du kannst dem folgen und fühlst dich bestätigt, das ist doch schon mal was Gutes. Dann wollen wir doch mal vielleicht mal ein bisschen genauer gucken, lassen wir mal gar nicht nur den Fokus auf Tadel Momoulou, finde ich übrigens interessant, dass er da als rechter Wingback spielt, ehrlich gesagt. Bei uns hat er das ja mal gemacht, das lief nicht so gut. Marius Wöhr ist man noch nicht ganz sicher, ob er spielen kann. Ne? Aber das sind so natürlich zwei Personalien, die uns hier in Hannover besonders interessieren. Zwei verlorene Söhne, hätte ich beinahe gesagt. Luca, was gibt's aber noch so über die Arminia zu erzählen? Wie spielen die denn so? Was hat Mitch Kniert für eine Idee? Und wie ernst müssen wir die eigentlich nehmen?
Also lustigerweise muss man sagen, das letzte Spiel gegen Fürth war ein extremer statistischer Ausreißer, was ich zumindest gesehen habe, weil eigentlich steht das Spiel von Arminia Bielefeld für, ja, und das hat Thiels auch so ein bisschen beschrieben, für sehr viel Intensität. Also sie haben viele Sprints, viele intensive Läufe und normalerweise auch eine hohe Laufdistanz. Vor dem letzten Spieltag waren sie in all diesen Statistiken auch noch relativ weit oben in der Liga. Und dann kam Greuther Fürth und Greuther Fürth hat zu Bielefeld gesagt, hier habt ihr den Ball und jetzt macht mal ein bisschen was damit. Ich glaube, Fürth hat am Ende 30% Ballbesitz und die Arminia ist null in ihr Spiel gekommen. Also wirklich null. Das war fahrig, das war langsam in Teilen und generell seit der Heimniederlage gegen Dresden ist auch so ein kleiner Knick drin. Ich glaube, dass Mitch Kniert das beheben werden kann, weil ich ihn für an sich einen guten Trainer halte, der auch viele spannende Ideen hat, die er sowohl gegen als auch mit dem Ball hat. Man muss aber schon sagen, dass bei allen Niederlagen, die Bielefeld in dieser Saison hatte, hatten sie weniger Ballbesitz. Das heißt, auch da sieht man wieder, es ist eine Mannschaft, die in erster Linie, so wie viele Mannschaften in der zweiten Liga spielen, mit vielen Zweikämpfen, mit hohem Pressing und dann mit schnellen Gegenstößen, also nicht so aus diesem ballbesitzorientierten Ansatz heraus. Das können sie auch, aber lange nicht so gut, wie wenn sie nicht mal unbedingt tief stehen können, aber wenn sie einfach früh den Ball erobern können und dann wenig Zeit brauchen, um zum gegnerischen Tor zu kommen. Und deswegen wird vor allem aus dem Mittelfeld, kommen dann später mal auf die oder noch auf die Spieler, die da sehr wichtig sind. Aber vor allem aus dem Mittelfeld wird eigentlich fast nur vertikal gespielt. Also du siehst bei der Arminia eigentlich kaum, ich sag mal, Ballgeschiebe in Anführungsstrichen.
Das ist schon mal interessant. Ich will aber ganz kurz mal zeigen, dass wir nicht gescriptet sind. Und deswegen verlassen wir jetzt mal kurz den Pfad von Arminia Bielefeld, weil ich musste bei deinem ersten Satz sofort an Ferdi denken. Warum musste ich an Ferdi denken? Tue ich natürlich oft, aber in diesem speziellen Fall musste ich daran denken, dass Ferdi sagt, er will den Finger in die Wunde legen. Und das, was du, Luca, über das Spiel der Arminia gegen Fürth gesagt hast, kommt mir irgendwie bekannt vor. Ferdi, kann es sein, dass uns das ähnlich geht?
Ja, wir wären nicht die erste Mannschaft, der es schwerfällt, in der zweiten Liga so tiefe Abwehrblocks zu knacken. Und so eine Statistik, über die ich gestoßen bin bei der Vorbereitung, jetzt eine Hannover-Statistik, sind die Tore aus dem Spiel heraus, die wir erzielt haben, wenn man zusätzlich noch so diese späten Kontertreffer abzieht. Also so diese, wir liegen in der 90. Minute sowieso schon vorne und dann machen wir halt noch das entscheidende Tor. Wie viele Tore, meint ihr, haben wir geschossen in dieser Saison? In 7 Spielen, die aus dem Spiel heraus waren und keine späten Konter. Einfach nur mal aus dem Gefühl.
Ich sag 2.
Maximal.
Ja, 1 oder 2, bin unsicher.
André? Also Ecken und Freistöße zählen nicht, sagst du?
Nein.
Richtig, genau.
Ich habe eins im Kopf, vielleicht gibt es noch eins, aber eins habe ich im Kopf.
Also ich bin bei 3 gelandet, also sogar ein bisschen mehr, als ihr geschätzt habt, aber es ist immer noch nicht so viel aus 7 Spielen, vor allem nicht so viel für das Selbstverständnis einer Mannschaft, die durch Spielkontrolle, durch Ballbesitz zu Chancen kommen möchte. Und wer jetzt sagen will, ja, aber wenn du Kontertreffer und Standardtreffer abziehst, dann bleiben mir bei allen Mannschaften nichts übrig. Elversberg hat 7 solcher Tore, Darmstadt hat 8 solcher Tore. Also es geht schon. Wir haben da bisher wirklich nicht viel getroffen. Und ein Teil liegt schon an der Chancenverwertung, aber ein Teil ist schon auch das Problem, dass wir dafür, dass wir sehr, sehr viel Spielkontrolle haben, dafür, dass wir spielerisch stark sind, gute Spiele haben, dass wir bisher ein bisschen zu wenig daraus machen. Und es ist gut zu sehen, dass wir nicht die einzige Mannschaft sind, die sich damit schwer tut, sondern dass auch Bielefeld damit an seine Grenzen kommt, dass gefühlt jedes Zweitliga-Team, das irgendwie 70% Ballbesitz hat, an seine Grenzen kommt. Aber ich habe das Gefühl, wir müssen trotzdem damit ein bisschen besser werden, weil genauso wie ich es ein bisschen befürchtet habe, wird das halt jetzt einfach mal jeder Verein so versuchen wie die Hertha.
Oder wie Cottbus oder wie dann auch irgendwie Dresden. Okay, schöner Exkurs. Machen wir dann natürlich weiter, wenn wir über 96 sprechen. Also Luca, ich verzeih, aber dieser erste Satz, den du sagtest, Fürth hat genau das mit Bielefeld gemacht, was eben die genannten Mannschaften mit 96 gemacht haben. Dann müsste man jetzt auch eigentlich der Meinung sein, sowohl für 96 ist es ein dankbarer Gegner und auch für Arminia Bielefeld, weil das dann eben nicht die Gegner sind jeweils, die sich hinten reinstellen.
Ich bin sehr gespannt. Ich bin wirklich gespannt, weil Christian Tietz wird spielen wie immer. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Dafür ist er too much of a Dickkopf. Jetzt habe ich ein bisschen gedenglischt. Egal. Was Mitch Kniert macht.
Je nachdem, man kann das auch anders übersetzen. Ne?
Wow, okay, bitte, bitte, ja, ey.
Nein, aber was Mitch Kniert macht, das wird für mich super spannend zu sehen. Weil normalerweise spielt Mitch Kniert in seinem 4-3-3. Und sagt, wir stehen hoch, wir pressen aggressiv und wir wollen auch den Ball haben und schnell nach vorne spielen. Jetzt haben, wie wir eben gesagt haben, Cottbus, die Hertha und auch Dresden in Unterzahl gezeigt, wie man, gut, Dresden hat nicht gewonnen, aber wie man uns zumindest mal am Tore schießen hindern kann. Natürlich, zur Wahrheit gehört auch, wir müssen gegen Dresden mindestens 2 Tore schießen, wenn wir unsere Chancen besser nutzen. Das ist alles schön und gut. Aber ich bin sehr gespannt.
Wir haben 2 Tore geschossen.
Ja, danach in Unterzahl.
Also mehr. Überzahl.
Ah, so, ja. So. Wir haben 3 Tore geschossen. Egal.
Oh, stimmt, stimmt.
Ich bin wirklich gespannt darauf zu sehen, weil eigentlich vom Personal müsste es Bielefeld können, dadurch, dass jetzt auch zumindest mal ein etatmäßiger Außenverteidiger mit Christopher Landert nach Rotsperre zurückkehrt, der wirklich wichtig war für die Arminia und auch Tim Handwerker, der Linksverteidiger, könnte jetzt wohl auch wieder zurückkehren, wodurch die, sag ich mal, standardmäßige Viererkette wieder vollständig ist. Und deswegen, ich bin echt gespannt, wie Bielefeld es angeht, muss ich wirklich sagen. Ich würde aber trotzdem, egal wie sie es spieltaktisch angehen, mit einem 4-3-3 rechnen.
Ja. Aber mir kommt Bielefeld viel, viel, viel zu gut weg. Ganz kurz mal, die haben ein Auswärtsspiel. Also wenn man sich die letzten 2, 2,5 Jahre Bielefeld angeguckt hat, dann weiß man, dass auswärts nicht ihre ganz große Stärke ist. Ihre Stärke ist Heim und dann am besten noch Primetime, Thema Pokal oder schönes Wetter und volle Hütte. Dann sind die wirklich on fire. Deswegen bin ich froh, dass wir in Hannover spielen. Das ist schon mal das Erste. Und das Zweite ist, wenn man sich Bielefeld die Saison angeguckt hat, die haben natürlich auch ein paar Spiele gewonnen und gezogen, wo man sagt, wow, damit habe ich nicht gerechnet. Nehmen wir mal zum Beispiel das allererste Ligaspiel, ich glaube, gegen Düsseldorf. Ne? Aber ganz ehrlich, wenn wir da mal wirklich hintergucken, da war viel Spielglück. Da waren viele entscheidende Momente, die immer für Bielefeld gelaufen sind. Und in den Spielen, wo es eben nicht entscheidend für sie gelaufen ist, haben sie nicht gepunktet. Also ich bin tatsächlich relativ entspannt, dass wir durch die individuelle Qualität, durch unsere Strategie, durch den Ballbesitz eigentlich, wenn alles normal läuft, gegen Bielefeld keine Probleme haben sollten im Heimspiel. Deswegen bin ich super gespannt, was der Fußballgott sich ausgedacht hat, um uns zu ärgern.
Ja, und da müssen wir auch ganz kurz nochmal sagen, also gucken wir uns jetzt 4 Spiele von Bielefeld an, 1 Sieg, ne? Also auch da ist es jetzt nicht gerade so, dass die Gipfelstürmer in den letzten 4 Spielen gewesen sind, Luca.
Ist alles richtig? Bielefeld war allerdings auch in der Aufstiegssaison zum Beispiel die beste Auswärtsmannschaft der dritten Liga. Also ich glaube, die Einschätzung, natürlich sind die auf der Alm noch mal ein bisschen stärker, aber die Einschätzung, beruht sehr stark auf diesem Pokalrun, würde ich sagen. Und an sich, ja, die, ich meine, sie haben die zweitbeste Offensive der Liga. Das kann man, das muss man feststellen. Das ist nun mal so. Da spielen aber dann auch schon 5 Tore aus dem ersten Saisonspiel zum Beispiel rein. Ich meine, wir hatten ja auch letzte Saison, glaube ich, teilweise die beste Offensive der Liga, weil wir nun mal Düsseldorf, sage ich schon, Osnabrück vorletzte Saison, Osnabrück 7 Dinger eingeschenkt haben. So, das steht dann halt auf dem Papier da, speist sich dann aber aus einem Spiel. Ich habe es ja eben schon so ein bisschen gesagt, seit dem Dresden-Spiel ist so ein kleiner Dip drin, weil sie dann aber auch, wie gesagt, auf Gegner getroffen sind, die es ihnen vielleicht nicht ganz so einfach gemacht haben. Und ich habe ein wenig die Sorge, dass die Sturheit von Christian Tietz uns da so ein bisschen ins Verderben reiten könnte in diesem Heimspiel, weil es, je nachdem, wie Mitch Kniert es machen wird, wenn er sagt, er geht pragmatisch ran und wir machen einen Mid- bis Low-Block und kontern die aus, kann es uns schon wehtun. Also das ist einfach das, worauf ich gerne hinweisen würde.
Aber wir passen jetzt bitte nicht unsere Strategie an wegen Bielefeld.
Das wird nicht passieren.
Gott sei Dank.
Nee, aber ich sag, diese Strategie bringt halt Gefahr mit sich. Und sie bringt kalkulierte Gefahr mit sich. Und das nimmt Christian Tietz in Kauf. Und das finden wir alle gut. Und das finde ich auch gut, weil wir erst dadurch dieses unfassbar intensive, druckvolle Pressing hinbekommen. Aber wofür ich ein bisschen Sorge habe, ist, dass Bielefelds Stärke auf unsere Schwäche trifft. Denn da, wo wir anfällig sind, sind einfach Situationen, wo wir den Ball verlieren und wo uns nicht viele Abwehrspieler bleiben. Und Bielefelds große Stärke ist, wenn die im Umschaltspiel mit vielen Spielern auf eine Restverteidigung, die nicht mehr so toll besetzt ist, anrennen können. Vor diesen Situationen habe ich ein bisschen Angst, weil die sind uns bisher in jedem Spiel unterlaufen. Das kommt einfach mit dazu, wenn du so aktiv, wenn du so, ja, dominant spielst. Und da, glaube ich, hat Bielefeld die Mittel, um das besser auszuspielen, als das die meisten anderen Zweitliga-Teams tun. Insofern wird es, glaube ich, noch wichtiger sein, dass wir unnötige Fehler und Ballverluste im Mittelfeld vermeiden, weil die werden uns wirklich um die Ohren fliegen.
Und da sind wir bei dem Mittelfeld. Luca, du hast angekündigt, du wolltest nochmal aufs Mittelfeld so ein bisschen eingehen und auf wen es da ankommt. Also Ferdi hat dir quasi gerade den Pass gespielt. Dann nimm ihn auf und leite ihn direkt weiter. Beziehungsweise das tust du nicht. Du verarbeitest den Ball jetzt und gehst aufs Tor.
Genau. Ja, wenn ich beim Mittelfeld von der Arminia starte, dann muss ich wirklich sagen, das ist wahrscheinlich so die qualitativ hochwertigste besetzte Bereich bei der Arminia. Und es ist ein Dreier-Mittelfeld, wie ja, so ein 4-3-3 es nun mal an sich hat. Es kann aber auch teilweise, je nachdem, wie man die Rolle des linken Flügels sieht, zu einem Vierer-Mittelfeld werden. Das ist ganz spannend bei der Arminia zu beobachten. Aber die drei Spieler, die im Mittelfeld wirklich spielen, das ist Stefano Russo auf der 6. Das ist so Archetyp Fabi Kunze, würde ich sagen. Also ein wirklicher Abräumer, der mit dem Ball okay ist, aber jetzt auch nicht weltbewegend. Aber die beiden Spieler, die wirklich, ich sag mal, das Spiel der Arminia lenken wie wahrscheinlich kein anderer Spieler bei irgendeiner anderen Mannschaft. Das sind Mai Korbos, das ist auch gleichzeitig der Kapitän, und Marvin Melem. Marvin Melem sollte noch ein Begriff sein. Ich meine, der ist mit Darmstadt damals aufgestiegen und ist jetzt aus Hull City nach Bielefeld gewechselt. Ist auch ehrlicherweise ein ganz schöner Transfer-Coup, den hätte ich bei anderen Vereinen in der zweiten Liga erwartet, wenn er zurückgeht in die zweite Liga. Und dieses Mittelfeld aus Russo, Korbos und Melem, das ist wirklich dafür da, einerseits um gegen den Ball sehr viele Bälle zu erobern. Also Mai Korbos ist, ich habe es nicht ganz genau mehr auf dem Schirm, aber ich meine, es müsste der Spieler mit der höchsten Laufdistanz der gesamten Liga sein. Das heißt, es ist wirklich so ein Kilometerfresser, der aber auch spielerisch was kann. Und vor allem Melem, aber auch Korbos können wirklich diese tiefen Steckbälle auf dann die vorderen drei spielen. Doch, es gibt schon Spieler in der Liga, die das auch können, aber die können das schon wirklich in dem System sehr, sehr gut.
Und auf welche drei spielen sie dann diese Bälle?
Naja, also du hattest ja vorhin schon mal so ein bisschen angemerkt mit Marius Wörl. Ich hatte jetzt gelesen, dass es da Entwarnung gibt. Also ich rechne eigentlich vorne links fest mit Marius Wörl, der dann aber ja auch kein, sag ich mal, klassischer Speedster ist, sondern das ist eher das spielerische Element und der Spieler, der dann eventuell auch mal mit ins Mittelfeld abdrehen kann. Aber die Spieler, auf die es vor allem in diesen schnellen Kontern zu achten gilt, das sind einmal Isaiah Young rechts. Da könnte allerdings dann auch auf dem rechten Flügel Tadel Momolo jetzt zum Einsatz kommen. Dadurch, dass hinten rechts Christopher Landert wieder einsatzbereit ist, könnte Momolo dann nämlich wieder vorschieben. Weil Momolo hat eigentlich nur gespielt, weil der etatmäßige Rechtsverteidiger und der Backup ausgefallen sind. Deswegen, ich glaube, er spielt eher in dieser offensiven Rolle. Und dann vorne im Sturm, und das ist wirklich ein Spieler, der ist einen sehr interessanten Weg gegangen und den hätte ich auch eigentlich woanders erwartet als das bei der Arminia Bielefeld, und das ist Joel Grodowski.
Okay, das heißt, dann hast du uns jetzt so ein bisschen diese Mannschaft näher gebracht und auch gesagt, schon worauf es ankommen wird und welche Spieler wir da besonders zu beachten haben. Gucken wir also ein bisschen mehr auf uns. Das Negative haben wir jetzt schon mal so ein bisschen angerissen, beziehungsweise das Negative, vielleicht auch ein falsches Wort, aber da, wo wir noch Verbesserungsbedarf haben, so hat es Ferdi, glaube ich, gesagt, und das ist ja auch völlig richtig ausgedrückt. Wir haben vor allem aber in der Woche jetzt einen Ausfall zu vermelden gehabt, nämlich Pichi, lieber André. Benedikt Pichler hat sich, so hat es 96 etwas kryptisch verkündet, eine Bandverletzung im Kniegelenk zugezogen, die allerdings keiner Operation bedarf. Das kann jetzt alles und nichts heißen, vermutlich aber eher nicht das Kreuzband, weder das vordere noch das hintere, also kein Kreuzband. Innenband, Außenband, irgendwo da, angerissen, keine Ahnung, also es ist nicht genau bekannt und fällt jedenfalls definitiv, das ist sicher, für das Spiel gegen die Arminia aus. Wir waren ja hier immer der Meinung, die Konstellation mit Pichler in der ersten Halbzeit macht die Abwehr müde, dann kommt Kellmann, kriegt seine Räume, macht die Tore, ist ein gutes Modell. André, was machen wir jetzt? Bringen wir jetzt dann Benedikt Kellmann gleich rein, machen wir es ganz anders, machen wir Olafs Herzenswunsch Harvard Nielsen in die Startelf? Also wie gehen wir damit um?
Ernst gemeinte Frage an mich?
Es ist jede Frage natürlich, die ich stelle, ernst gemeint. Und ich weiß ja nicht, wie tief du bei 96 drin bist. Deswegen wollte ich mal gucken.
Gegenfrage. wie kommst du ernsthaft darauf, dass Harvard Nielsen eine Option für die Startelf
macht? Ist es nicht. Okay, das war ein blöder Spruch. Sollte nur der Gruß, das Salut an Olaf sollte das sein.
An den lieben Olaf.
An den lieben Olaf, genau.
Sehr gut, ich verstehe das. Ja, also, Also das ist einer der, ich glaube, wir hatten das schon mal vor 2-3 Sendungen besprochen, da habe ich so gesagt, okay, es darf alles passieren, aber das bitte nicht, dass sich Pichler verletzt. Pichler ist für mich der absolute Ankerpunkt, der Dreh- und Wendepunkt da vorne. Nahezu jeder Angriff geht erstmal über ihn und dann ist er mit seiner Präsenz, mit seinem den Ball abschirmen können, den Ball vorne festmachen können. Ja, er hat bis auf den Elfmeter kein Tor geschossen, ist er für mich wirklich ganz, ganz oben in der zweiten Liga anzusiedeln. Und ich bin sehr gespannt, wie man alleine nur jetzt diesen Ausfall spielerisch lösen will. Jetzt erstmal gar nicht personell. Damit geht's schon mal los. Und jetzt personell. Ich glaube, Kehlmann muss spielen. Der hat die meisten Tore für Hannover 96 geschossen. Den kannst du jetzt nicht einfach draußen lassen, mit keinster Begründung. Wenn er denn fit ist, das ist natürlich immer die Voraussetzung. Aber jetzt komme ich wieder mit meiner Leier. Wenn wir jetzt noch den Kehlmann spielen lassen müssen, gäbe es nicht vielleicht die Möglichkeit, von drei Offensiven mit den zwei Flügelstürmern abzuweichen und auf zwei Stürmer zu gehen? Wir können ja gerne die Dreierkette behalten, dann machen wir halt eine Fünferkette und geben dann im Mittelfeld halt vielleicht ein Feld auf und ziehen dafür auch noch einen Stürmer rein, also ein 5-3-1. 5-3-2. Ich kann mir Kehlmann alleine nicht vorstellen in dem System, wie wir es bisher gespielt haben, ich bin ehrlich.
Ja, okay, ist eine interessante Diskussion, die wir vielleicht mal zumindest kurz anreißen können. Zwei Stürmer, zwei zentrale Stürmer, ist natürlich eine Idee. Ich finde auch, manchmal haben wir in der Boxbesetzung auch Schwierigkeiten, wenn die Bälle reingegeben werden. Entweder ist einer zu weit reingelaufen, ist am Fünfer, am Elfer steht dann keiner, wo der Ball aber hinkommt. Also wir sind da vielleicht nicht ganz so gut gestaffelt, das sehe ich dann ähnlich wie du. Die Chancen, dass dann ein zweiter Stürmer das verbessert, sind natürlich da.
Und weißt du, wer mein zweiter Stürmer wäre?
Ich wollte gerade sagen, wenn wir nur spielerisch das sehen würden, würde ich fast sogar sagen, okay, André, lass uns doch diese interessante Idee austesten. Allerdings fehlt mir die Fantasie, wen du dann von Anfang an noch zusätzlich bringen möchtest und wer dann im Zweifel in der zweiten Halbzeit...
Okay, und jetzt haue ich einen raus und jetzt sagt er, der Kahle hat auch nicht meine Latten am Zaun. Und wenn ihr euch aber genauer darüber nachdenkt, sagt ihr, ja, könnte. Pass auf, zweiter Stürmer, und zwar wirklich auf der Position des etwas zurückgesetzten zweiten hängenden Stürmers, ja, nicht irgendwo anders als Seko.
Ja, fertig.
Ich hatte gerade so eine Phase von 5 Sekunden, wo ich wusste, dass André Noel Aseko sagen wird und ich es aber trotzdem irgendwie noch nicht verarbeiten konnte.
So wie das Bild von mir in Lederhosen?
Richtig, das würde ich aber lieber sehen. Nee, ich meine, ich finde Aseko ganz super, aber lassen wir ihn doch einfach auf der Position, die er sowieso gut spielt. Lassen wir das System, das funktioniert. Und also, ich weiß nicht, ein 4-4-2 unter Christian Tietz finde ich ähnlich absurd wie André in Lederhosen oder Tobi mit Dauerwelle. Das wird nicht passieren.
Verstehe ich jetzt nicht. Ja, ich glaube auch, dass es nicht passieren wird und ich halte das auch, glaube ich, falsch.
5-3-2 wirkt die auch, 5-3-2.
Ist doch geschenkt, André. Also, aber der beste Balldieb bei 96, der, auf den es am meisten ankommt, der die Bälle des Gegners stibitzt, um sie nach vorne zu treiben, den willst du einen nach vorne ziehen, damit wir einfach
gar keinen Ball mehr erobern. Der die Tore aus dem Spiel gemacht hat, die Ferdi vorhin aufgezählt hat?
Der die Tore allerdings natürlich nicht in zentraler Sturmposition gemacht hat, sondern außerhalb des 16ers. Einen hat er gemacht, okay, da wurde er geschickt. Was also zeigt, er ist schon in seiner Spielweise so flexibel, dass er A, die Bälle klauen kann und B, vorne sogar einschussbereit ist. Und da bin ich bei Ferdi, lass uns das doch bitte nicht verändern. Also wir können vieles verändern. Wir können auch nochmal über Kokono sprechen, den ich so hochgelobt habe. Aber ich glaube, das sollten wir vielleicht nicht verändern. Also mein Gefühl, bin ich bei Ferdi. Luca, wie siehst du es?
Ich sehe es genauso, aber ich sehe das Problem auf einer ganz anderen Position. Wenn ich mir überlege, wir haben jetzt den 7. Spieltag, wenn ich mich nicht ganz täusche. Richtig?
Das ist korrekt. 4 Siege, 1 Niederlage, okay. 1 Unentschieden. Er gibt 6, das heißt, wir haben den 7.
Okay, das heißt, wir haben jetzt inklusive Pokal 7 Spiele gespielt, wo wir jeweils im 3-4-3 aufgelaufen sind und unsere Außenverteidiger invers eingerückt sind und unsere Flügelspieler die Breite gehalten haben. Und wenn wir jetzt anfangen, mit 2 Stürmern zu spielen und dafür die Außenspieler zu opfern, dann musst du auf einmal mit 2 Außenverteidigern arbeiten, die nur die Linie hoch und runter laufen. Ich meine, dann können wir auch wieder über das Personal reden. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel mal von Maurice Neubauer ausgehen, klar kann der das, aber du würdest so viel in diesem ganzen Spiel verändern, auch mit einem auf einmal Dreier-Mittelfeld, wo du einen mehr hast. Ich glaube, das würde uns mehr schaden, als dass es uns hilft.
Trotzdem interessante Idee und ich kann Andres Ansatz dazu sagen, einen zweiten Stürmer, ich verstehe das, André. Ich glaube halt nur...
Ich würde auch tatsächlich die Außenspieler komplett aufopfern und würde einen Rochelt zum Beispiel und einen Jokota als nicht Außenstürmer, sondern quasi mehr ins Zentrum gesetzt haben wollen, aber beide offensiv mit Leopold als Absicherung dahinter im zentralen defensiven Mittelfeld. Das und dann eben die beiden Stürmer vorne. Es ist keine wirkliche Diamant oder Raute, aber tendenziell in die Richtung. Ich würde nämlich im Bundu draußen lassen und ich würde auch einen Chaco draußen lassen.
Nicht zu viel. Aber jetzt dann erstmal machst du jetzt den Stefan Leitl. Das, was du gerade beschreibst, ist die Taktik mit der Stefan Leitl. Ist erfolglos versucht.
Dann möchte ich das auf gar keinen Fall haben und wir machen so, wie Titz das haben möchte und ich bin voll überzeugt. Kehmann alleine vorne weg, alle.
Reicht doch, weil das, was du gerade beschreibst mit den 2 Halbraum-Zehnern im defensiven Sechser.
Totaler Quatsch, ist komplett Kokolores. Nee, wie
heißt
der? Kokolores.
Kokolores heißt er. Stefan Leitl. Genau, der hat das so gemacht. Also von daher, wenn ich das überzeugt habe, dann war es ja relativ einfach. Ich muss sogar aber widersprechen, wir haben das nicht 7 Spiele gemacht, weil im letzten Spiel haben wir es überhaupt nicht gemacht. Im letzten Spiel, da bin ich mal ganz kurz, auch wenn das Quick and Dirty ist ja schon gelaufen und ich habe ja angekündigt, André, für diese Aussagen, also wie du das da hochgelobt hast und auch diese defensive Stabilität gelobt hast, das war ja hanebüchen, muss ich ganz ehrlich sagen, aber ich will es jetzt auch nicht aufblähen, weil dann verlassen wir zu sehr das Thema. Es war einfach nur hanebüchen und du kannst froh sein, dass ich nicht ein Quick and Dirty gewesen war, weil ich fand das defensiv ein Hühnerhaufen in der ersten Halbzeit, muss ich ganz ehrlich sagen, offensichtlich der Trainer auch, sonst hätte er nicht diesen Dreifachwechsel gemacht. Und William Kokolo, also ich war zum Teil...
Den du gefordert hast?
Zu Recht. Aber nicht, und das will ich deutlich sagen, also ich habe ihn gefordert, ich hätte ihn mir auch tatsächlich so ein bisschen in der Position vorstellen können, die er dann zumindest in der Offensive gespielt hat, nämlich in der vordersten Front, aber dieses Wechselspiel mit Jannik Rochelt hat nicht funktioniert. Das lag aber mehr an Kokolo als an Jannik Rochelt. Also ich war in den ersten Minuten wirklich fast sprachlos, dass Kokolo eigentlich in Linksaußen gibt. Rochelt ist aber, hat invers gespielt. Das heißt, wir hatten plötzlich Gita, der mit am 16er, also das war, nee, tut mir leid, ich will es doch gar nicht nochmal groß beschreiben, das war schrecklich. Ich habe Kokolo gefordert, André, aber auf der rechten Seite. Ich habe nicht auf der linken Seite gefordert, weil das Spiel Neubauer invers links nach rechts außen zu stellen mit linken Fuß, das fußverkehrt funktioniert nicht. So, okay.
Kannst du das in unseren WhatsApp-Kanal als Bildgrafik mal einfügen, was du gerade erzählt hast, damit das alle nachvollziehen können? Linker Fuß invers rechts, nee, links Fuß rechts oben, links rechts quer.
Ja, okay. Dass du da mal ein Bild also, naja, er ist ein Linksfuß und spielt oft invers dann als linker Außenverteidiger.
Hat dann auch so das 2-2 vorbereitet. Moment. Als rechter Außenverteidiger.
Einzige gute Szene. Ist so, einzige gute Szene.
Das kann man jetzt so sagen, aber ich stimme dir zumindest mal zu, dass zumindest beim 2:1, dadurch, dass Neubauer extrem spät rausrückt, Jokota nicht so früh auf den Mann pressen kann und dadurch diese Halbfeldflanke geschlagen wird. Also da ist schon in der Abstimmung einiges schiefgelaufen. Wobei ich aber sagen muss, und ja, das ist jetzt schiefgegangen, aber wer weiß es im Vorhinein. Den Grundaspekt, dass Christian Tietz sich denkt, ich probiere jetzt etwas damit, ich habe da eine Überlegung hinter und er kann uns die im Nachhinein logisch begründen, dass es nicht geklappt hat, okay. Aber dass er erklären kann, das und das war der Plan und dass man das auf dem Feld erkennt, ist mehr als 90% der Trainer in dieser Liga zu leisten sind. Und da kann ich, und da muss ich auch wieder sagen, André zustimmen, in Tietz we trust.
Ja, absolut. Du hast recht. Ich finde es auch gut, dass das in so einem Spiel gegen einen vermeintlich leichteren Gegner mal probiert, als wir ins offene Messer laufen, irgendwo 0-5 untergehen. Aber selbst das könnte ich akzeptieren, wenn er es hinterher sauber erklärt. Dazu müsste natürlich auch diese Fragen gestellt bekommen, die er leider nicht gestellt bekommt. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Aber interessant war das auf jeden Fall. Ich hatte trotzdem mehr Sorge, als dass ich es positiv gesehen habe. Und am Ende hat er seine Idee ja auch zurückgenommen und korrigiert, was dann schwierig ist, wenn du in der Halbzeit schon drei Wechsel ziehst. Das ist dann natürlich schwierig. Hinten raus hätte es eng werden können.
Das hast du schon mal kritisiert. Dazu möchte ich dir aber auch mal was sagen. Ich weiß ja nicht, also du hast das natürlich verstanden, aber viele und auch Sky-Kommentatoren raffen das ja gar nicht. Das Problem ist ja, dass wenn du in der Halbzeit nicht wechselst, du ein kostenloses Wechselfenster
verschenkst. 100% bin ich bei dir, aber so, nicht dreimal. Das heißt, wechseln musste er. Ja, ja.
Ja, genau. Und das heißt, wenn du sagst, du willst jetzt was verändern, personell, taktisch, spielerisch, denkt dir irgendwas aus, dann ist ja gerade die Halbzeit absolut super prädestiniert dafür, weil du nämlich dort dieses Wechselfenster sparst und später dir eine große Flexibilität offen hältst.
Aber nicht bei drei, ne? Weil dann nimmst du den nämlich auch, also der Vorteil, den du hast mit dem kostenlosen Wechselfenster, nimmst du dir, wenn du dreifach wechselst. Ne?
Aber wahrscheinlich, die drei waren ja alle zwingend, um seine spielerische Idee dann umzusetzen. Er hätte mit zwei oder einen später vielleicht so nicht funktioniert. Aber das große Problem war aus meiner Sicht
die nicht rote alle Karte. Drei.
Weil die rote Karte hat auch das Spiel auch taktisch so massiv verändert, dass quasi die Idee, die er in der 45. hatte, ja nochmal verändert werden musste. Also sprich, Dresden hat durch einen Idioten-Move quasi ihren Punkt gesichert, weil ich bin mir sicher, ohne die rote Karte mit 11 Mann ich war mir so sicher, dass wir das Spiel gezogen hätten,
sei mir nicht böse, Dresden-Haken, dran gucken wir Bielefeld.
Da sind sowieso also, alles nur Narzissten unterwegs, die da alle beim Friseur vorher waren. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, unfassbar.
Ist okay. Dresden, nochmal der doppelte Haken jetzt dran. So, jetzt aber bitte nochmal Bielefeld. Also, gucken wir nochmal die gesamte Startaufstellung an. Wir haben jetzt ein paar Themen schon aufgemacht. Bin gespannt, wie wir es dann zusammensetzen werden. Klar ist natürlich, dass Nahuel Noll im Tor stehen wird. Das ist, glaube ich, klar. Wie bilden wir denn unsere Dreierkette, unsere drei Innenverteidiger? Wie machen wir das denn mal? Ferdi, hast du eine Idee? Links, na klar, Henry Blank.
Wag es dir, Ferdi.
Links, na klar, Henry Blank.
Das Jahr ist 2187. Die Deutsche Bahn hat gerade eine neue Pünktlichkeitsoffensive angekündigt. Die SPD hat der nächsten GroKo zugestimmt. Luca sagt, dass diese Woche Bundu wirklich auch sein erstes Tor machen wird. Und ich wünsche mir immer noch Henry Blank für Ino Ocon in der Innenverteidigung. Ich wünsche mir weiterhin Henry Blank links, Tomiak in der Mitte und Gita rechts.
Gehe ich voll mit.
Und ich habe ein paar Statistiken rausgesucht, weil es kommt ja schon mal vor, dass man Spieler irgendwie, dass man so ein gewisses Bild von Spielern hat und dann sieht man nur noch das, was dieses Bild bestätigt. Und ich habe mir das diese Woche angeschaut und hat gehofft, dass mich Ime Okon irgendwie statistisch positiv überrascht, weil er mir vielleicht zuletzt nur noch negativ aufgefallen ist. Wir haben schon ganz viel über Aufbau geredet. Ich glaube, dass er da Luft nach oben hat, müssen wir an diesem Punkt nicht mehr diskutieren. Ich habe aber Statistiken zu defensiv wichtigen Dingen, nämlich den Zweikämpfen. Ich habe nämlich die Zweikampfquoten sowohl am Boden als auch in der Luft. Passt auf, Zweikampfquoten am Boden. Gita 63,3% gewonnene Zweikämpfe, Tomiak 58,3%, Ocon 42%. Gewonnene Zweikämpfe in der Luft, Gita 58,6%, Tomiak 57,9%, Ocon 42,4%. Und es ist jetzt auch nicht so, dass Gita und Tomiak da so herausragend wären und Ocon einfach nur mittelmäßig ist. Die Werte von Ocon sind wirklich nicht gut. Also er liegt bei den Bodenzweikämpfen unter den schlechtesten 5%, bei den Luftzweikämpfen unter den schlechtesten 21%. So, und um das Ganze jetzt noch vollständig zu machen, habe ich auch noch Statistiken von Henry Blank dabei. Und der hat diese Saison natürlich noch nicht viel gespielt, deswegen habe ich mir die aus der letzten Saison rausgesucht. Henry Blank, gewonnene Zweikämpfe am Boden letztes Jahr 67,1% und in der Luft sogar 74,1%. So, das war jetzt die österreichische Bundesliga. Ich höre André schon schimpfen, das kannst du ja überhaupt nicht vergleichen, was diese österreichischen Hobbykicker da machen.
Ferdi, das würde ich nie tun. Ich warte einfach darauf, dass du Offensivstatistiken, Tore und Torbeteiligung auch noch mal kurz vorliest.
Jetzt, das ist es nämlich, Ferdi. Das ist toll, was du da sagst. Ich habe aber wirklich geglaubt, erkannt zu haben am vergangenen Spieltag, ein letzter Rückblick von mir, dann mach weiter gerne, warum Okan spielt. Das ist ein Offensivkopfball. Okan spielt, weil er der gefährlichste Spieler ist bei unseren Standards mit dem Kopf. Deswegen spielt er. Holt den Elfmeter raus, köpft nochmal an die Latte. Das ist mir so wie Schuppen von den Augen gefallen, weil ich genauso wie du gesagt habe, der ist defensiv so schlecht. Wie kann das denn ein Tietz nicht sehen? Er sieht es, er sagt sich aber, jede dritte Ecke ist ja so gefährlich, dass er ein Tor machen könnte. Ich lasse ihn drauf, oder?
Ich sehe deinen Punkt. Ich möchte noch mal eben meine Henry Blank-Propaganda zu Ende bringen. Nämlich, Henry Blank hat letztes Jahr auch Champions League gespielt. Der hat auch in der Champions League 60% seiner Zweikämpfe am Boden gewonnen und 62,5% seiner Zweikämpfe in der Luft. Also seine Werte sind wirklich, wirklich gut. Ich würde den super gern mal sehen. Aber ja, um den Bodenbogen zu dir zu schlagen, Tobi, Ime Okan macht zwei Dinge richtig gut. Zum einen ist er unheimlich schnell. Das ist unser zweitschnellster Spieler dieses Jahr hinter William Kokolo. Der hat es in 45 Minuten gleich mal geschafft, dass er sich an die Spitze bei uns gesetzt hat. Aber dahinter war Ime Okan der Spieler von uns mit der höchsten Geschwindigkeit. Das ist eine Menge wert in der Rückwärtsbewegung. Und wie du gesagt hast, er ist wirklich im Offensivspiel eine Waffe. Da hat er jetzt schon mehrere Szenen, wo er bei Kopfbällen gefährlich war. Ich habe am Ende trotzdem lieber den Innenverteidiger, der defensiv stabil steht. Und deswegen bin ich bei Henry Blank. Ich glaube nicht, dass es passieren wird. Christian Tietz hat letzten Spieltag ja auch Tomiak und nicht Okan ausgewechselt, als er auf Viererkette umgestellt hat. Deswegen gehe ich stark davon aus, dass wir wieder Ime Okan sehen werden und ich mir nächste Woche irgendeine andere Statistik aus den Fingern saugen muss. Aber das wären meine Argumente für Henry Blank.
Und ich teile sie komplett und deswegen ist das auch meine Besetzung der Innenverteidigung. André, da hast du sicherlich eine ganz andere Idee.
Ich möchte den Blank auch endlich mal sehen, weil ich den überhaupt nicht einschätzen kann. Ich weiß gar nicht, was ist der zu leisten imstande. Ja, und ich habe jetzt ja verstanden, dass alle meine Versuche, auch andere Innenverteidiger wie diesen altersschwachen Tomiak oder den nach 15 Minuten pustenden anderen Heini da, auch mal vielleicht ausgewechselt zu sehen. Ja, wollt ihr nicht wegen invertierten linken Fuß und weil er sich mit rechts die Schleife zumacht? Okay, also kann es nur Ime Okan sein. Dann ist das halt so. Aber Statistiken sind das eine und die sind auch wichtig und gut. Thema Moneyball und amerikanischen Liga und so finde ich total toll. Das Problem beim Fußball ist ja, es ist Tagesgeschäft. Und das Problem beim Fußball ist ja auch, dadurch, dass so wenige Tore passieren, sind die immer ganz besonders wertvoll. Und da muss man natürlich fairerweise sagen, also ja, Ime Okan hat auch schon Gegentore verursacht. Wir erinnern uns zum Beispiel an den Elfmeter und so weiter, aber die waren ja nicht entscheidend. So, da haben wir trotzdem die Spiele am Ende gewonnen. Und Ime Okan hat auch schon Punkte geholt, indem er eben offensiv Tore gemacht hat oder eben Elfmeter rausgeholt hat. Das haben ja die anderen noch gar nicht in der Innenverteidigung. Und wenn wir über die Statistiken sprechen, dann ja, für einen Innenverteidiger keine guten Werte. Ich habe sie nicht fertig. Ich weiß nicht, ob du sagst, ich will jetzt auch nicht hier ins offene Messer laufen lassen. Gefühlt aber ist Matsuda auch schlechter und keiner von uns würde ihn jetzt ja quasi rausreden und dafür eine
Frage. Das haben wir schon ein paar Mal gemacht. Haben wir schon ein paar Mal gemacht. Aber okay, das heißt aber jetzt, ja.
André, also das heißt, in der Innenverteidigung würde ich tatsächlich nichts ändern. Okay. Ich habe aber auch gar kein Problem damit, wenn Blank kommt. Ich glaube nur, was Luca immer sagt, Titz ist so ein Sturkopf im positiven Sinne, dass er daran nichts ändern wird.
Okay.
Und außer verletzt sich jemand, aber da toi 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 hoffen wir, dass außer Pichler da jetzt nichts mehr passiert.
Ja, außer dass jetzt Napotzki noch angeschlagen ist, aber das soll nichts Schlimmes sein. Luca, Ferdi, Tobi oder André?
Zuallererst möchte ich sagen, dass sowohl Virgil Gita als auch Boris Tomiak schon Tore in dieser Saison geschossen haben, lieber André, für Hannover 96. Nämlich jeweils eins. Virgil Gita hat in Kiel getroffen und Boris Tomiak müsste irgendwann einen Elfmeter verwandelt haben. Ich weiß gar nicht mehr wo. Ich glaube in Düsseldorf. Ich bin aber auch bei Ime Okan.
Okay.
Ich bin seit Monaten eigentlich auch auf dem Henry Blank-Zug. Aber wenn wir sagen, und das ist so ein bisschen das Learning, was ich muss auch nochmal die Schleife zur letzten Woche drehen. Wenn wir sagen, wir wollen Spiele am vorderen Ende des Platzes gewinnen und wir wollen offensiv spielen und wir wollen eben nicht in diesen defensiven, die Null muss stehen, Fußball zurück, dann stell halt den Innenverteidiger auf, der dafür steht, der für Offensivgefahr steht, defensiv vielleicht ein bisschen wackeliger ist, aber mit seiner Geschwindigkeit dann auch jetzt vor allem gegen Bielefeld eventuell noch den einen oder anderen Konter unterbinden kann.
Ich fand jetzt allerdings den Henry Blank in der U21 gar nicht so schlecht in der Offensive. Also ich glaube einfach, dass wir hier, bei Okon haben wir es gesehen, Blank hatte noch gar nicht die Chance, weil wenn der irgendwie nur 17 Minuten oder letztens 5 Minuten, 7 Minuten auch reinkommt, ne? Also wir behaupten jetzt einfach, dass Blank die defensivere Variante ist. Ich behaupte, ist er nicht. Ich kann es nicht beweisen, deswegen fällt es mir, und es kann auch keiner den Gegenbeweis antreten, ist das Schöne. Deswegen behaupte ich das jetzt einfach. So, ich glaube, dass bei Enzo Leopold wir uns alle einig sind, Kapitän gesetzt, sowieso, klar, wunderbar. Mittelfeld.
Ja, aber bei Enzo Leopold möchte ich auch nochmal eine Anmerkung machen. Ich habe den richtig gefeiert in den ersten Spielen, da hat er mir richtig gut gefallen. Der baut massiv ab aus meiner Sicht und vor allem, was mir komplett abgeht, ist diese Leader-Qualität. Dieses, wenn es mal nicht läuft, da mal auf dem Platz ein Zeichen zu setzen, dieses, ist auch zu klein dafür, das mache ich jetzt gar nicht despektierlich, aber ich habe irgendwie manchmal das Gefühl, gleichgültig ist ein zu hartes Wort, aber dass da nicht gerade noch mal eine Schippe draufgeschmissen wird von ihm. Und da würde ich mir hoffen, dass er da vielleicht einfach nach außen hin zumindest noch ein bisschen in diese Rolle Kapitän auch reinwächst. Mhm. Das haben wir gegen Dresden aus meiner Sicht ein bisschen vermissen lassen.
Okay.
Tomiak ist es auch nicht, aber der hätte es ja auch sein können. Der sollte ja auch Aggressive Leader sein. Im Moment fehlt mir so eine Position, so eine Art Aggressive Leader. Ich bin mir ganz sicher, es würde uns besser so gesehen.
Okay, aber wir lassen alle Enzo Leopold spielen. Ich glaube, da sind wir uns einig. Jetzt will ich dann trotzdem noch mal gucken auf den defensiven, das ist eigentlich nicht defensiv, aber auf unserer Schiene. Links und rechts. Also Neubauer gehört für mich wieder zurück nach links. Da gibt es auch keine Diskussion. Ich glaube auch, da kann ja nicht wirklich jemand dagegen sprechen. Das haben wir jetzt, glaube ich, gelernt. Was machen wir jetzt aber rechts? Also André, du hast gerade gesagt, Matsuda, den reden wir nicht raus. Also ich habe ihn letzte Woche rausgeredet und ich bleibe auch dabei, dass ich ihn rausrede. Ich nehme Hayate Matsuda wieder raus in meiner Elf. Ich packe ihn gar nicht erst wieder rein, muss ich dazu sagen. Und William Kokolo spielt für mich. Rechte Schiene, so. Ich will ihn rechts, nicht links. Andrea, du Matsuda oder wen nimmst du? Allgeier, Sterner.
Ich habe mit Matsuda defensiv meine Probleme in jedem Spiel gehabt und auch die sehr deutlich gesehen, aber auch offensiv ist das einer, der uns massiv fehlt und der uns massiv was bringt. Und deswegen gegen Bielefeld müssen wir spielerisch lösen. Wir müssen das ein oder andere 1-gegen-1 lösen. Wir müssen da kreativ vorne drin sein. Und Matsuda ohne Scheiß, da klappt nicht alles, aber ist offensiv brandgefährlich, weil man nie weiß, was der als nächstes macht. Der ist bei vielen Sachen echt voll dabei. Wow, also in einem Heimspiel würde ich sagen, wo wir eh offensiv spielen wollen gegen Bielefeld, lass ihn bitte spielen, weil von dem Kokolo kann ich mich persönlich noch nicht überzeugt wähnen.
Okay, gut. Ferdi.
Ich bin bei André und bei Matsuda. Das Problem bei Matsuda, das hat André gefühlt genau richtig gesagt, wie die Werte sind. Also seine Defensivwerte sind kriminell. Dafür braucht man tatsächlich auch keine Statistiken, das sieht jeder von uns. Der muss vernünftig abgesichert werden. Der ist nicht der herausragende Defensivspieler, wissen wir alle. Aber er ist im Spiel mit dem Ball für uns, finde ich, sehr, sehr wichtig, weil er Torgefahr ausstrahlt. Und ich finde, das tun gar nicht so viele Spieler von uns, dazu vielleicht später noch. Und ich ihn spielerisch einfach überragend finde. Und letztes Argument, ich finde, Hayate Matsuda macht mit seiner Spielweise als Inverser Wingback viel mehr Sinn als Kokolo, weil Kokolo ist der, ich renne die Linie runter und flank rein Spieler. Matsuda ist der Spieler, der schon früher Richtung Mitte zieht, der Dribblings ansetzt und dann mit seinem starken Fuß Richtung Tor ziehen kann. Deswegen bin ich bei Matsuda. Ich mag den einfach super gern, auch wenn er uns defensiv sicherlich Kopfschmerzen bereiten wird.
Ich kann es verstehen. Also ich kann es verstehen und ihr habt da beide auch recht mit. So, Luca, wen nimmst du?
Kokolo gerne ab der 75. wenn wir in Führung sind.
Okay, kann ich auch.
Vorher Matsuda.
Ja, kann ich mitleben, ist okay. Gehen wir die Reihe weiter nach vorne. Da wir André ja wieder abgeholt haben auf unsere Seite der Macht, ist ja alles gut. Und wir können uns jetzt wieder vernünftig darüber unterhalten, wen wir da noch so aufstellen. So klar, ich glaube, Aseko muss drin bleiben aus meiner Sicht. André hat ihn jetzt auch nicht mehr im Sturm, also haben wir ihn wieder im Mittelfeld, haben das Mittelfeld damit auch komplett. Wie machen wir es jetzt aber offensiv? Bundu ist schon wieder mit so im Training, noch nicht ganz im Teamtraining. Will man den Samstag abwarten, ob er denn da im Abschlusstraining, also jetzt hat er, wie gesagt, immer wieder gesteigert trainiert. Bisher gab es keine Reaktion in seiner Leiste. Jetzt will man nochmal den Freitag abwarten, der Ruhetag ist und am Samstag ist das Abschlusstraining. Das heißt, wenn Bundu da mittrainieren kann, ist der wohl auf jeden Fall im Kader. Stellen wir ihn aber auch in die Startelf? Ich frage Luca nicht, das kommt erst zum Schluss. Ich möchte, dass wir alle erst gegen Luca reden. Ferdi, Bundu ja, Bundu nein. Wenn Bundu nein, wen denn dann? Wirklich Jokota oder einen anderen? Wen hast du da so?
Du weißt diese Antwort auf die Frage, oder?
Ich mag sein, aber vielleicht möchten die da draußen das auch alle wissen.
Also Punkt Nummer eins, das versuche ich mal diplomatisch. Ich habe immer so ein bisschen Bauchschmerzen, Spieler, die von der Verletzung zurückkommen, gleich in die Startelf zu stellen. Deswegen, wenn der noch nicht 100% fit ist, dann bring ihn lieber als Joker. Als den sehe ich ihn persönlich auch ziemlich gut geeignet mit seinem Spielerprofil.
Ich Quatsch find, mit Soße.
Das eine große Argument für Mustafa Bundu ist, dass er Torgefahr ins Spiel bringt. Das Problem ist, die bringt er bisher eher in der Theorie als in der Praxis mit. Weil wir können ganz viel über verschiedene Spielerprofile und Stärken und sowas von Offensivspielern reden, aber am Ende des Tages sollte ein Offensivspieler zumindest eines von zwei Dingen gut können. Entweder er ist gut darin, Chancen für seine Mitspieler vorzubereiten, die in Szene zu setzen, oder er ist selber torgefährlich. Mustafa Bundu ist nicht gut darin, Chancen für seine Mitspieler herauszuspielen. Ich habe auch hier wieder einen schönen Wert herausgesucht. Das sind die Chancen pro 90 Minuten, die herausgespielt wurden. Ich gehe es im Schnelldurchlauf durch. Jokota 2,6, Rochel 2,4, Chakrun 2,2, Bundu 0,5. Mustafa Bundu ist einfach kein Vorbereiter. Mustafa Bundu ist ein Zielspieler. Als der war er letztes Jahr bei Plymouth sehr stark. Als der kann er auch gut sein. Dafür muss er aber das Tor treffen. Das hat er bisher nicht getan. Und weil seine Berechtigung halt daherkommt, dass er selber Torgefahr ausstrahlt und ich selten einen Spieler gesehen habe, der so glücklos im Abschluss agiert, wie Mustafa Bundu über die ersten Spiele, fehlt mir da ein bisschen die Berechtigung, den direkt nach seiner Verletzung in die Startelf zu stellen. Deswegen bin ich bei Chakrun oder Jokota. Ich bin mir noch nicht ganz so sicher, wer von beiden, aber es sind für mich beide sind besser darin, Chancen herauszuspielen.
Bin ich schon wieder bei dir, Ferdi. André?
Ja, ich glaube, es kommt ein überraschender Move von mir. Ich bin mir 1000%ig sicher, dass links Rochel spielen muss. Ja. Und das sage ich als jemand, der jetzt nicht der allergrößte Rochel-Fan auf diesem Planeten ist.
Spricht aber für dich.
Eine Spielweise, ich glaube, für Kehlmann eine brauchbare, sehr brauchbare. So, dann ist links schon mal Haken dran, dann muss ich mich damit schon mal nicht mehr auseinandersetzen. Jetzt rechts. Und jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin auch eher auf dem Ferdi-Trip gewesen. Jokota als Einwechselspieler hat mich jedes Mal überzeugt. Jokota als Startspieler gegen Dresden nicht. So, puh. Chakrun auf rechts. Chakrun hat mich in einem Spiel komplett von den Socken gehauen. Ich dachte mir, scheiße, was ist das denn für ein Spieler? Wo kommt denn der her gegen Kaiserslautern? Das war, glaube ich, sein bestes Spiel, was ich jemals von ihm gesehen habe. Das war aber wohl offensichtlich die Eintagsfliege und nicht die Regel. Wen nehmen wir denn da? Ja, und jetzt würde ich vielleicht sogar sagen, Tobi, um dir vielleicht ein bisschen entgegenzukommen, wenn er doch so tolle ist.
Kann ich auch verstehen.
Dann lass uns
doch
den Kokolo einen nach vorne schieben in deiner Idee und lass ihn auf die rechte Seite. Bundu kann gerne später kommen, Jokota kann gerne später kommen, aber das Risiko mit einer Torenverletzung zu früh wieder reinzugehen und das gegen Bielefeld, würde ich jetzt auch sagen, müssen wir uns nicht nehmen. Dann soll doch Kokolo mal da rechts zeigen, was er kann.
Okay.
Titt wird es nicht machen.
Aber dann bin ich, pass auf, ich ruder dann zurück, ich nehme Matsuda jetzt wieder rein, Kokolo schiebe ich einen vor, bin dann doch nicht 100% bei Ferdi. Chakrun mag ich zwar auch, aber dann lass ihn doch auch wieder kommen. Also dann bin ich, André, ich gehe jetzt deinen Weg. Das hat mich überzeugt. Luca, Mustafa Bundu, es geht ja gar nicht darum, dass wir Mustafa Bundu nicht gut finden. Ich glaube, wir alle finden es toll, wenn er spielt. Ich gucke ihm auch super gerne zu.
Ferdi nicht.
Doch, auch Ferdi. Aber Ferdi guckt da sachlich drauf. Und Ferdi sagt, ja Mensch, Freunde, alles wunderbar. Der strahlt diese Torgefahr aus. Aber wenn er dann wirklich am Ball ist und wenn es dann wirklich darum geht, jetzt setzt man mit Spieler in Szene oder rückt doch auch mal ein und sei einschussbereit, ja, geht's eher schlecht aus. Also das ist ja das Ding. Wir alle wünschten uns, dass er das bringt, was wir auch in ihm sehen und was er auch schon gezeigt hat. Luca, die Argumente, Adduktorenverletzung, vielleicht noch nie ganz verheilt, willst du den wirklich in jeden Sprint von der ersten Nummer arbeiten? Also, du willst ihn aber sehen.
Also, ich habe ja schon vorhin erwähnt, ich bin sehr gespannt darauf, wie Bielefeld spielt. Und ich habe die Vermutung, dass Bielefeld das machen wird, was viele Mannschaften jetzt gegen uns machen würden, und dass es pragmatisch spielen und sich hinten reinstellen. Und dann stellst du Daisuke Yokota nach rechts. Vor allem, wenn der Spieler, der da sonst spielen würde, noch angeschlagen ist und eine Verletzungsgefahr bestehen sollte. Dass wir dann auf der linken Seite allerdings mit Rochelt gehen und im Zentrum mit Kellmann, die beide wiederum eher Konterspieler sind oder die sich eher durch ihre Geschwindigkeit und Gradlinigkeit herausstellen, finde ich dann schon wieder so ein bisschen, mir hat Rochelt jetzt in den letzten Spielen auch super gefallen. Den musst du eigentlich links starten lassen. Es ist aber, wenn Bielefeld sich tief stellen sollte, eigentlich der falsche Spielertyp. Ich meine, im Zentrum haben wir keine andere Alternative.
Luca, ganz kurz, bevor du weiterredest, das auch, kannst du aber bitte nicht auf mich beziehen, ja? Ich möchte nicht sprachlich in ein Rochelt-Fantum gezogen werden, nur weil ich aus Versehen gesagt habe, er soll mal spielen. Mir hat er gar nicht gefallen, aber das ist ein anderes Thema. Ich möchte jetzt nicht aufmachen. Sorry, nur auf das auch habe ich genau hingehört.
Ist auch vollkommen okay. Nein, aber also, ich bin ernsthaft am Überlegen, ob ich argumentiere, wenn wir keinen mitspielenden Stürmer mehr haben, musst du auf den Außenpositionen mitspielen. Und ich bin am Überlegen, ob ich jetzt wirklich argumentiere für Chakrun und Yokota.
Mach's. Du sagst, Chakrun, Yokota ist gebongt, ist eingeloggt, ist okay. Ist nachvollziehbar. Hast du keine Räume, brauchst du 1-gegen-1-Spieler, das ist ja richtig.
Wenn Bielefeld aber spielt wie immer, dann gib mir
ja
am liebsten,
weißt du halt vorher nicht,
Rochelt, Kellmann, Bundu. So.
Ja, okay, aber also das aber Frage, ne? Aber das macht es ja so spannend und das macht es dann so schwer für den Trainer auch, weil der das auch nicht ausrechnen kann. Und ich glaube, irgendwo wird da auch dann die Wahrheit, also alles hat eine Legitimation und was du gerade gesagt hast, war sehr überzeugend. Wenn sie tief stehen, musst du die 1-gegen-1-Spieler haben und dann hast du ja völlig recht. Möge es Yokota nur ein bisschen besser machen als in Dresden, würde ich mir wünschen. Kellmann hat mir schon gesagt. Also, ihr seht, es ist gar nicht so einfach, diese Mannschaft aufzustellen. Taibi hören wir überhaupt gar nicht, finde ich auch total spannend. Ja,
das ärgert mich auch ein bisschen, weil
ja, ich wüsste nur nicht,
wo, ne? Spiele
also, man möchte abfällt. Man möchte den, weil ich glaube nicht, dass er Einwechselspieler ist, bin ich ganz ehrlich. Das ist nicht der Spieler, den du einwechselst, das ist der Spieler, der startet. Aber ist eine Diskussion, müssen wir vielleicht mal wann anders führen. Ergebnisse. André, du hast ja gesagt, ich zitiere, ja, die haben wir doch am Sonntag weg. Du darfst.
Also,
wir müssen. Ferdi hat gefragt, darf ich, aber ja. André, bitte.
Ja, wir müssen klar gewinnen aufgrund der letzten zwei Ergebnisse. Das ist völlig gar nicht mehr zu diskutieren. Und ich denke auch, vor ausverkauftem Haus muss die Mannschaft jetzt zeigen, aus welchem Holz sie ist und wo die Reise hingehen soll. Und deswegen müssen und werden wir auch klar 3-1 gewinnen. Und wer da trifft, ist mir egal.
Ja, ist doch nicht die Frage gewesen. Ferdi.
Ich wollte eigentlich nur fragen, ob ich noch etwas zu Yannick Rochelt einwerfen darf, weil wenn ich dem schon mal einmal milde gestimmt bin, dann möchte ich auch die Chance nutzen hier als notorischer Yannick Rochelt-Kritiker.
Der Satz gehört dir.
Ich finde, also ich bin bezüglich der Flügel voll bei Luca, dass wir gerade, wenn wir Kellmann als Zielspieler vorn drin haben, gerade wenn wir wahrscheinlich vermutlich wieder auf einen Gegner treffen, der das eher pragmatisch angeht, dass wir Spieler brauchen, die im 1-gegen-1 stark sind, die Chancen kreieren. Das sind am meisten Chakrun und Yokota. Was uns, finde ich, aber auch fehlt und was für mich eines der größten Probleme in unserem Spiel ist, ist Torgefahr von unseren Flügelspielern bzw. unseren Halbraumspielern. Die haben zusammen noch kein einziges Tor geschossen. Jetzt in der Formation, wo du mit zwei solchen Spielern spielst, mit nur einem Stürmer, der Stürmer schon auch irgendwie eher, zumindest wenn es Benny Pichler war, als Vorbereiter gedient hat, dann brauchst du Torgefahr auf diesen beiden Positionen. Weil du kannst dich nicht darauf verlassen, dass Noel Aseko immer trifft, du kannst dich nicht darauf verlassen, dass du in jedem Spiel nach Ecke triffst. Wir brauchen Torgefahr von diesen Spielern. Und Yannick Rochelt ist halt der eine Flügelspieler von uns, der sowohl selbst sich in torgefährliche Situationen bringt, als auch Mitspieler in Szene setzt. Der kann nicht dribbeln, der spielt viel zu oft den Ball zurück, der spielt zu vorsichtig, aber er ist der eine Spieler, der sowohl Torgefahr für sich als auch für andere kreiert. Deswegen gefällt mir Yannick Rochelt diese Saison erstaunlich gut und glaube ich, würde ich ihm die Chance geben.
Okay, sehr gut. Jetzt dein Tipp bitte, Ferdi.
Mein Tipp, ich kann jetzt kein 2-1 mehr mit Benny Pichler tippen, das macht mich sehr, sehr traurig. Deswegen sage ich, es wird ein, ich schwanke, weil ich habe jetzt die ganze Folge den Schwarzmaler gegeben. Das möchte ich nicht beim Tippen. Deswegen sage ich, wir gewinnen 2-0. Tore schießen Ime Okorn und Mustafa Bundu. Einfach
sehr schön. Prinzip. Luca.
1-0 Mustafa Bundu nach Einwechslung.
Und ich glaube daran, dass wir 1-1 unentschieden spielen werden gegen Arminia Bielefeld. Oh. Und damit keinen Heimsieg holen. Was aber nicht schlimm ist, Was aber überhaupt nicht schlimm ist, weil es trotzdem ein super geiler Nachmittag werden wird. Warum aber? Weil nach dem Abpfiff die Tore der Nordkurve aufgehen. Ihr alle, die ihr nicht beim Spiel seid und keine Karte hattet, reinkommt und natürlich das Spaß gegen Stumpf-Festival besucht. Spaß gegen Stumpf, eine feste Initiative, feste Institution, wollte ich sagen, der letzten Jahre. Hier wieder organisiert von der Roten Kurve. Ganz klar im Zeichen gegen rechts, ganz klar im Zeichen gegen Stumpf. Deswegen kommt dann alle, wenn ihr nicht zum Spiel kommt oder bleibt, wenn ihr zum Spiel kommt, bitte und besucht das Spaß gegen Stumpf-Festival. Außerdem natürlich nochmal kurz erwähnt, es ist Weltkinderspieltag. 96 macht immer nach dem Weltkindertag einen Kinderspieltag. Es kommen ganz viele Maskottchen. Alles wunderbar. Eddie ist dabei. Freuen wir uns drüber. Die Kinder durften auch auf der PK ein paar Fragen stellen. Super toll. Also, wenn ihr Kinder habt und noch keine Karten habt, habt ihr Pech. Aber wenn ihr natürlich die Karten schon gekauft habt, das ist ausverkauft, dann freut euch auf die ganzen Aktionen und auf die ganzen Attraktionen. Und natürlich sind wir alle vorm Spiel, natürlich ab 11 im Einriede-Stadion. Das Spiel ist auch ausverkauft, das heißt, wer sich da noch keine Karte gekauft hat, kann immer noch zu den Tageskassen kommen, weil falls nicht Karten abgeholt wurden, gehen sie da nochmal in den Verkauf. Das heißt, 11 Uhr spielen die Frauen von Hannover 96 gegen den SC Freiburg, der bis, ich glaube, gestern oder vorgestern noch Tabellenführer der Bundesliga war. Bayern hat sie jetzt aber abgelöst. Das heißt, es ist trotzdem eine Top-Mannschaft aus der Bundesliga, die jetzt hier zu Gast im Niedersachsenstadion ist. Im Einriede-Stadion natürlich ist und dann natürlich rausfliegt gegen die Frauen von Hannover 96. Also ganz schön viel los am Samstag. Erst Frauen, dann 96, dann Spaß gegen Stumpf. Ja, und dann gucken wir mal, ob am Ende der Heimsieg, wie ihr alle prognostiziert, kommt. Vielleicht nur unentschieden, wie ich sage, oder die Auswärts. Der Auswärtssieg von den ganzen da draußen, die vielleicht einem in der Bielefeld die Daumen drücken. Sei es drum. Bis dahin erstmal eine schöne Zeit. Kommt gut zu den Frauen, kommt gut zum Spiel. Habt viel Spaß bei Spaß gegen Stumpf. Und denkt immer daran, 96 Allee und bis bald.
Ich hoffe, es hat euch auch so gut gefallen wie mir. Dann bis zum nächsten Mal. Euer Carsten Linke.
Hallo, hier ist Gregor vom Plauschangriff mit einem hörenswerten Hinweis für euch. Ghost of Yotei erscheint am 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Im Action-Adventure begleitet ihr Atsu auf eine spektakuläre emotionale Reise durch eine neue, offene Welt am nördlichen Rand Japans im 17. Jahrhundert, rund um den majestätischen Berg Yotei in Ezo, dem heutigen Hokkaido. Fans von Ghost of Tsushima kommen voll auf ihre Kosten bzw. bekommen sogar noch mehr. Ihr könnt die Open World komplett nach eurem Vorlieben erkunden. Von verschneiten Berghängen über Grasland bis hin zu Feldern voller Wildblumen. Und das Beste, auch das Kampfsystem wurde noch einmal weiterentwickelt. Ihr kämpft flüssig, könnt Waffen wie Doppelkatana, Sodachi, Kusarigama, Yari oder Schusswaffen im Kampf wechseln und trainiert mit verschiedenen Sensei, um sie zu meistern. Um das Spiel in Gänze genießen zu können, braucht ihr aber keinerlei Vorwissen. Ghost of Yotei ist keine Fortsetzung von Ghost of Tsushima, sondern ein eigenständiges Abenteuer mit eigener Geschichte, Charakteren und einer völlig neuen Welt. Von Grund auf für die PS5 entwickelt, nutzt das Spiel alle Features. Haptisches Feedback, adaptive Trigger, 3D-Audio, ultraschnelles Laden dank SSD und atemberaubende Grafik. Optimiert sogar noch für die PS5 Pro. Also, Ghost of Yotei ab dem 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Alle Infos in den Shownotes.